Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die Astronomin ist, Orge-Astronomin ist, im Orgen-Wien ein umso orgeres, heißt es eigentlich Orger oder Ärger? Was ist denn die Steigerung von Org?
Ärger.
Ärger.
Also du kannst Orger auch sagen, es ist eigentlich wurscht.
Das ist ja Orges Popper Planetarium.
Ärgstens.
Betreibt. Und ich lasse mir von ihr Orgeszeig aus dem Universum erzählen.
So ist es. Also an deinem Wienerisch müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Ja, macht nichts. Ich regel also eine Freundin aus, die kommt aus Braunau, die wird immer fast wahnsinnig. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, sage ich immer, wo's?
Was? Was ist?
Wo's?
Na gut, in der Gegend um Braunau, da reden sie ja auch nochmal ein bisschen anders als ich. Also das auch. Uiuiui. Ja. Nein, das ist, mir geht das auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, wenn ich mich selber auch von außen höre, was ich immer versuche zu vermeiden.
Wieso? Du redest halt so.
Ja, eher, aber wenn man sich dann selber hört, dann ist es denken wir dann schon manchmal, um Gottes Willen.
Ja, das könnte ein bisschen zusammen. Immerhin klingst du nicht wie der Bundesgesundheitsminister. Hier in Deutschland, der Bundesgesundheitsminister. Der immer so ein bisschen knödelt, ohne die Zunge so richtig an die Zähne zu kriegen. Aber egal.
Es ist auch komisch, dass Politiker irgendwie nicht reden können, obwohl die das eigentlich der Hauptberuf ist, oder?
Es ist der Hauptberuf und vor allen Dingen, es gibt ja auch Menschen, die einem das beibringen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das irgendwie, dass einem das so zufliegt oder sowas, sondern man kann das lernen. Es nennt sich Sprecherziehung und ist gar nicht schwer.
Ja, und die lernen das ja auch. Also das ist ja irgendwie ein Hauptteil der Politikerausbildung, kommt mir vor, oder?
Ich meine, Angela Merkel konnte 16 Jahre lang, die konnte nicht sprechen. Die hat es ja noch nicht mal geschafft, die richtigen Wörter in ihren Sätzen zu betonen. Ich erinnere an die legendäre, diese Rede zu Beginn der Pandemie 2020, wo sie gesagt hat, es ist ernst, also nehmen Sie es bitte auch ernst. Und da hat sie halt gesagt, es ist ernst, also nehmen Sie es bitte auch ernst. Nee, also, warte, es ist ernst, also nehmen Sie es ernst. Also nicht, die Betonung ist halt auf nehmen. Der Appell ist, nehmen also Sie
nehmen
es
Sie
ernst.
Sie es
nicht,
bitte auch
nehmen
ernst.
Sie es ja. ernst. Es ist halt irgendwie, ja, das hat die all die Jahre nicht geschafft.
Ja, das ist lustig, die war gar nicht so ein rhetorisches Talent eigentlich, ja.
Ach, man muss ja kein rhetorisches Talent sein, aber man muss ja wenigstens in seinen Manuskripten, man kann einfach, wenn man so ein Manuskript hat, sich so ein paar Zeichen da reinmachen und zum Beispiel einen kleinen Strich so über das Wort, das man betont.
Ja.
Und das war mir über die, also wirklich diese anderthalb Jahrzehnte dermaßen unangenehm immer, dass ich echt gedacht habe, okay, ich schreibe dir jetzt, Frau Merkel, ich bringe Ihnen gerne Sprechen bei. Glauben Sie nicht, dass ich Ihren Verein jemals wählen werde. Ich habe tatsächlich, 2010 rum muss das gewesen sein, ich glaube, war der damals sogar Kanzleramtsminister? Wie hieß er denn? Altmaier, Peter Altmaier, den habe ich angeschrieben auf Twitter, weil der mir auf Twitter gefolgt ist. Da habe ich ihm eine DM geschrieben und gesagt, kann man da nicht mal was machen? Und er meinte, nein, das ist authentisch. Ich auch, das ist halt nicht authentisch.
Ach so, das war fast Absicht.
Authentisch Sprechapparat, ja, glaube ich aber nicht. Also glaube ich wirklich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil wie willst du denn Leute für irgendwas, gut, die musst du niemanden begeistern, deren Politik war ja, die Leute gerade nicht zu begeistern und einzulullen.
Mhm.
Naja, jetzt reden wir schon wieder über Politik.
Wir kommen
nicht
aus.
Sich hinterher wieder die Leute. Boah,
oh nein, hat sich ja beschwert.
Erst beschweren sich immer welche. Ich weiß nicht, neulich kam eine Mail, aber das war eine andere Sendung. Da haben wir uns über Elon Musk lustig gemacht. Und ihr seid Hetzer! Diese Elon Musk-Fanboys, die sind wirklich nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise kaputt.
Da habe ich auch schon ab und zu mal einen Kommentar ausgefasst, wie ich es doch nur wagen kann. Ja, ja, ja. Das ist auch ein Phänomen. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ich meine, Fanboy sein kann man ja, aber irgendwie ein Gehirn hat man ja trotzdem auch noch, oder? Man kann ja auch sagen, ich finde den Typ zwar cool, aber viele Dinge, die er tut, sind trotzdem Schwachsinn.
Ja, aber das ist kein Phantom. Ne? Phantom ist grundsätzlich alles total geil zu finden. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Schwäche bei den Fans. Also die
schon ein bisschen,
ja, oder? Das ist, also du bückst dich vor jemandem, der deinen Namen nicht kennt und dem du im Zweifelsfall furz egal bist, aber du hoffst halt irgendwie in dessen Abglanz stehen zu können. Das ist so meine Interpretation dessen. Ich finde das auch mindestens schwierig.
Also ich hoffe, dass sollte ich Fans haben, dass mir meine Fans, sollte es sie denn geben, auch irgendwie mitteilen, jetzt hast du aber Schwachsinn geredet. Weil
ja, dazu sind wir ja auch ansprechbar. Und eben. Vor allen Dingen sind wir keine Multimilliardäre.
Ja.
Weil sonst
unwahrscheinlich, auch jemals passiert.
Wenn ich Milliardär wäre, könntet ihr alle mich auch mal am Arsch lecken. so ist das nicht.
Würdest du Podcasts machen, wenn du Milliardär wärst?
Weiß ich nicht.
Milliardär. Man muss ja nicht mal Milliardär sein. Ich meine, Entschuldigung, Milliardär ist ja sowas von den Zahlen her. Menschen haben ja auch einfach kein Gefühl für große Zahlen.
Das
Menschen
stimmt,
sind
ja
extrem schlecht mit großen Zahlen, mit großen und mit kleinen, ne? Und irgendwie Milliardär. Ich meine, Millionär allein ist ja schon absurd genug. Und man kann ja irgendwie 10 Millionen, man kann ja 100 Millionen Geld haben. Und das ist schon absurd genug. Man braucht ja gar nicht mal von Milliarden zu reden.
Ja, wie war das? 1 Million Sekunden sind was? Genau, 1 Million Sekunden sind 11 Jahre. Und 1 Milliarde Sekunde sind halt 30 Jahre.
Ja.
Da kriegt man das so ein bisschen ins Verhältnis. Ich würde weiter Podcasts machen, aber halt nicht mehr für Auftraggeber.
Nicht so viele, ja.
Genau. Also ich würde halt, Vrindt würde halt weitergehen und das wäre es dann wahrscheinlich.
Ja, aber das ist wahrscheinlich das, was am besten ist, oder? Am besten funktioniert.
Für einen beliebigen Wert von funktioniert, was nennst du denn funktioniert?
Stimmt, funktioniert. Naja, von der, wie soll man das sagen? Ja, stimmt, wie soll man das definieren? Dedicated Listeners, also die dabei bleiben und immer dabei sind und immer hören. Also die Anzahl derer, die da irgendwie so dabei sind, drin sind.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Auftragsproduktionen funktionieren auch gut, so gesehen, aber wenn die morgen aufhören, sind die halt morgen vorbei. Ich glaube, wenn Vrindt morgen aufhören würde, wären mehr Leute traurig, als wenn, keine Ahnung, der Podcast bei der Arbeiterwohlfahrt oder so morgen aufhören würde.
Ja, das ist doch ein gutes Measure of Success, oder?
Ja,
wie viele Leute wären traurig, wenn es
gleichzeitig verdiene ich mit den Auftragsproduktionen ungleich mehr Geld.
Tja.
Hier, Ankündigung übrigens. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht zufälligerweise im August in Deutschland unterwegs sein solltest. Alle anderen, die zufälligerweise unterwegs sind, am 21. August findet Odonien 2023 statt. Das ist das einzige Hörertreffen, das ich mache.
Odonien
ist so ein ist ein Schrottplatz.
Ein mythischer
Ort, genau, auf dem ein Künstler Odo Rumpf heißt, der sehr viel mit Stahlskulpturen und sowas alles baut. In Köln ist das ein sehr, sehr geiles Ding. Direkt hinterm Puff.
Kannst du ein Bier trinken. Ich bin im August nicht in Deutschland unterwegs.
Es gibt Bier und Köfte mindestens, also Softdrinks auch und alle anderen können sich was mitbringen. Einen Grill haben wir da, also ja. Also das ist einfach nur Save the Date, alle anderen auch. Odonien 23 am 21. August. Ich muss da auch noch ein Posting ins Blog machen, dass die Leute sich ein bisschen koordinieren können, dass wir hinterher nicht nur Nudelsalat haben, sondern vielleicht auch Kartoffelsalat.
Warum bringen Leute zu solchen Sachen immer Nudelsalat?
Ist jemand daheim
Nudelsalat? Hat schon mal jemals sich zu Hause am Abend gedacht, jetzt mache ich mir einen Nudelsalat?
Das ist immer nur nicht
sowas, was man mitbringt, oder?
Also aus meinem Elternhaus kenne ich das. Da gibt's oder gab's gelegentlich auch Nudelsalat, wenn es so im Sommer, wenn es so warm war und so. Da haben wir auch schon mal Nudelsalat abends gegessen. Andererseits,
ich bin, wie du hören kannst, kein großer Fan von Nudelsalat.
Ich auch nicht, aber man nimmt halt, was man kriegen kann. Ne?
Ja, wenn es gratis ist.
Eben.
Naja.
Fangen wir im Universum an.
Im Weltraum.
Genau, was ist denn eigentlich im Weltraum los?
Naja, es hat ja schon das Thema heute, hat doch ein bisschen auch mit meiner Sommerplanung zu tun, mit meinem generellen Leben. Ich habe nämlich vorhin mit meiner Schwester ausgemacht, dass die Katzen wieder bei uns Sommerurlauben. Die Katzen meiner Schwester, die hat zwei super süße Katzen, also
was
wirklich sehr nette Katzen.
Was hat das denn mit dem Universum zu tun?
Ich habe mich irgendwie sehr gefreut über die Katzen und irgendwie so, oh, Katzen, schöne Katzen. Was gibt's denn so weltraumtechnisch, was mit Katzen zu tun hat?
Katzennebel.
Genau, Kennst du den, den Cat Eye Nebula?
Ich weiß nur, dass der so heißt, aber sonst nichts.
Und also der ist extrem cool und irgendwie habe ich da irgendwie dran gedacht und habe gedacht,
Katzenaugennebel, so heißt
ja,
der.
Ja, Katzenaugennebel heißt der. Und dann habe ich gedacht, der wäre doch mal eine Folge wert, weil der ist extrem cool, also er schaut extrem cool aus und ist extrem interessant. Und irgendwie vor kurzem habe ich auch noch, also schon noch Präkatzen Sommerplan, habe ich noch eine lustige Nachricht gelesen, dass da jemand ein neues Modell, ein neues irgendwie 3D-Modell gerechnet hat von diesem Nebel, wo man jetzt da irgendwie die Jets noch besser erklären kann. Und zwar nämlich kein professioneller Astronom in dem Sinn, sondern ein Highschool-Student, also ein Schüler.
Nerd.
Also der irgendwie anscheinend gerade in seinen Sommerferien zwischen Highschool-Abschluss und seinem beginnenden, Physikstudium, kann man sich denken, ja. Mhm. Aber trotzdem, noch nicht mal an der Uni, hat er sich irgendwie mit den Leuten, die diese 3D-Modeling-Software entwickeln, hat er sich irgendwie kurz geschlossen, hat gesagt, kann ich mir euer Programm irgendwie ausborgen, ich würde gerne den Katzenaugennebel rechnen, weil ich bin ein Fan vom Katzenaugennebel, und hat dann tatsächlich mit diesem Programm, Shape heißt das, ein super Modell erstellt, das dann auch wirklich im Journal, astronomischen Journal veröffentlicht wurde und wo man dann irgendwie Details über diese Jets, dieser sterbende Stern da irgendwie hat, da rausgefunden hat. Und das fand ich irgendwie sehr nett, oder? Dass da so ein Kind basically, also ein 18-Jähriger, aber trotzdem, so einfach sich mal da irgendwie das Modell, das Programm irgendwie ausborgt und sagt, hey, kann ich mal probieren?
Ja.
Und dann irgendwie voll die wissenschaftliche Arbeit da draus entsteht.
Ich guck gerade, ob ich denn das irgendwo finde, aber was kann man damit rumspielen?
Cat Eye Nebula. Nebula, schau mal. Shape. Schaut euch den an. Der ist nämlich wirklich fetzig.
Cat Eyes Nebula. Ja, also so Bilder findet man ja in der Wikipedia, aber das sind 3D-Dings davon. Kann man dann da durchnavigieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also 3D auf wissenschaftlich.
Ach so, ja, ganz viele Zahlenkolonnen.
Das ist immer gleich so. Ja, es ist schon ein Modell, es beschreibt dieses Objekt, es beschreibt diesen Nebel, seine Struktur in 3D. Schau, das Ding ist ja immer, was man sieht, ist ja nur 2D. Ja. Also ich habe ja immer nur ein Bild auch von den Dingen, die ich beobachte am Himmel. Ich sehe die ja irgendwie nicht in 3D. Und also ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie etwas gibt, wo man auch wirklich sich durchbewegen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt.
Weil ich meine, das wäre doch geil. Ah, aber es gibt okay, ich sehe es. 3D Model of the Cat Eyes Nebula. Created by Wolfgang Steffen. Guck an, ein Deutscher oder ein Österreicher oder Schweizer. Aha. Das sieht wirklich.
Also das sieht man dann halt einfach die Struktur.
Das sieht aus, als wäre da so ein Kokon um diese Explosionsreste nochmal drumrum.
Genau, also es ist, das, was man da eigentlich sieht, das ist dieses Innere, ne? Dieses quasi fast spiralförmige Struktur, die man da sieht.
Und da drumrum ist aber nochmal so eine Struktur, die halt aussieht wie ein Kokon. Aus dem
und außen drumherum, das, was man jetzt quasi fast gar nicht sieht in dem Bild, da ist nochmal eine viel größere Wolke drumherum. Mhm. Dieses Objekt ist extrem komplex. Das ist einer der komplexesten planetarischen Nebel, die wir kennen von der Struktur her. Also das Ding, was ist das überhaupt? Es ist ein sterbender Stern.
Mhm.
Und der ist cool, weil der stirbt quasi gerade. Also der ist gerade dabei.
Jetzt.
Genau. Und der, also es ist, weißt du, so ein Sterben zieht sich schon auch ein bisschen hin. Also das ist schon ein bisschen Sterne sind Drama Queens und machen das schon ein bisschen theatralisch auch. Ja. Aber das ist noch nicht so lange her, dass der quasi angefangen hat mit seinen ersten Massenauswürfen. Also was passiert? Der Stern, das ist ja auch das, was der Sonne passiert, ne? Das ist die Zukunft der Sonne, die du da betrachtest. Die Sonne in ungefähr 5 Milliarden Jahren aus sicherer Entfernung.
Mhm.
Also muss nicht sein, dass sie genau so aussieht. Klar, die schauen ziemlich unterschiedlich auch aus, diese planetarischen Nebel. aber irgendwie so in etwa. Ja? Ja. Und was passiert ist, dass eben dieser Stern, dass sie zum Schluss, nachdem seine normale Lebenszeit, wo er ganz friedlich Wasserstoff vor sich hin zu Helium verschmilzt, also friedlich, naja, was die, im Inneren eines Sterns bei 15 Millionen Grad, wenn man das friedlich nennen kann, aber es ist mehr oder weniger kontinuierlicher Prozess, der da vor sich geht, und dann irgendwann ist der Wasserstoff aber halt aufgebraucht. Oder es ist nicht mehr genug da, damit diese Fusion gescheit ablaufen kann. Ja? Und dann ist einfach die Kraft, die durch diese Kernfusion dann nach außen drückt, wird weniger. Der Stern kontrahiert und er heizt sich eigentlich auf. Ja? Das heißt, es wird im Kern drinnen heißer, bis dann die nächste Phase von der Kernfusion anfängt. Aber im quasi Ausgleich dazu dehnt sich die Hülle des Sterns aus. Ja? Also der Kern wird heißer, dadurch heizt sich auch das Material drumherum ein bisschen auf und ein Teil der Fusion wandert dann so ein bisschen nach außen. Okay. Und dadurch wird das Ganze super aufgeheizt und ausgedehnt. Das bläht sich quasi auf. Und dann wird das Ganze ein bisschen kühler, weil sich's ja dann ausdehnt. Und dann hast du diesen roten Riesen, ja. Also es ist quasi zuerst, es heizt sich quasi zuerst auf. Das führt dazu, dass es sich ausdehnt und dann kühlt das Ding ab und wird zu diesem roten Riesen. Also kühlt es ab, ne. Es hat immer noch ein paar tausend Grad, aber.
Und der rote Riese ist dann das Ding, was auch im Katzenaugennebel in der Mitte vor sich hin leuchtet.
Nein, gerade nicht. Gerade nicht mehr. Also das ist quasi genau, was im Katzenaugennebel in der Mitte, der Punkt, den man da sieht, vor sich hin leuchtet, ist quasi gerade so auf dem am Übergang zwischen dem Kern des roten Riesen und dem, was man dann weißer Zwerg nennt, was dann quasi zum Schluss übrig bleibt. Aber das, was man sieht, das bunte Material, das was da so spiralförmig, talala, und was dann auch noch in so konzentrischen Kreisen, in so Schalen quasi drumherum ist, das war mal der rote Riese. Also das war so diese äußere Hülle, diese äußere Hälfte, das, was sich ausgedehnt hat. Ja.
Aber warum ist das Ding so geknetet? Also, eigentlich würde man ja erwarten, dass sich das macht und in alle Richtungen gleichzeitig gleich viel Zeug fliegt irgendwie. Sind da noch irgendwelche anderen Gravitationskräfte, die da auf irgendwas wirken? Also, warum dehnt sich das so komisch aus?
Das Ding ist ja, man stellt sich das jetzt noch
vor. Warum ist das so ablob?
Was ist da los? Und das Ding ist, dass sich das, also man stellt sich vor, dass sich das, es ist so ein bisschen so zwiebelartig, ja? Es hat so Schalen. Und in der Mitte ist noch der heiße Kern, wo noch Kernfusion vor sich geht. Dann kommt eine Schale, wo wahrscheinlich auch noch Wasserstoffkernfusion vor sich geht, die wandert so nach außen. Mhm. Und dann kommen diese Schalen von immer dünnerem, ausgedünnterem, ausgedehntem Material und irgendwann macht's Buff und das Ding fliegt quasi kugelförmig auseinander, ne? Und dann hast du einen Nebel, der um den gerade Sterbenden oder gerade schon Gestorbenen, wie auch immer man es formulieren mag, ja, Stern, den dahin siechenden Stern.
Sternsieche.
Der sich da ausbreitet, ja, und dann einfach quasi kugelförmig sollte sich kugelförmig einfach ausbreiten. Ja. Und es gibt auch solche. Es gibt solche, die so fast, also ganz kugelförmig schafft man es irgendwie nie, ja. Aber es gibt diese planetarischen Nebel, die so annähernd sphärisch sind, ja. Mhm. Die gibt's schon. Da gibt's ein cooles, vielleicht kennst du das auch, das Auge Gottes.
Das Auge Gottes?
Ja, der Helixnebel heißt da quasi im offizieller. Ja. Der ist auch sehr fetzig. Aber der ist quasi wirklich annähernd rund. Den hat man schon mal gesehen, ne? Mhm. Das ist, ich finde, es schaut ein bisschen aus wie Sauron.
Und spricht mit dröhnender Stimme von überall her gleichzeitig. Ja.
So in die Richtung. Also ich würde es ihm zutrauen, wenn man sich das Ding anschaut. Also, würde mich nicht wundern. Und das ist, also der ist wirklich mehr oder weniger rund und der ist sehr nah an uns dran. Drum schaut er auch so fetzig aus. Also das ist, glaube ich, sogar der nächstgelegene.
Okay.
Gerade explodierte Stern an uns dran. Ja. Also es gibt
650 die, und drum ist Lichtjahre, ja, okay.
Ja, das ist nah.
Ja.
Da gibt's gar nicht so viele von diesen planetarischen Nebeln, weil die halt auch nur kurz zu sehen sind. Ja, das ist dann auch, also kurz wieder mal auf astronomisch, ja, das ist dann auch schnell wieder vorbei, das ganze Spektakel. Ja. Mhm. Aber also es gibt diese Runden schon. Das Ding ist, warum ist dieser Cat Eye Nebula Katzenaugennebel nicht rund, weil das, was da in der Mitte vor sich geht, scheiß kompliziert ist. Nämlich, also man kann das leider nicht sehen, man kann das nicht auflösen, man kann nicht genau schauen, was da in der Mitte mit diesem Stern vor sich geht. Aber eine Möglichkeit, eine sehr, sehr gute, die gut zu dem Modell auch passt, nämlich zu diesem neuen 3D-Modell und so weiter, und die zu dem, was man sieht, passt, ist, dass es zwei Sterne sind und nicht nur einer. Das ist ein Doppelstern, okay, der da gerade stirbt. Also da sterben gerade mehr oder weniger beide oder mindestens einer. So ja. Irgendwie. Ja.
Ah, das würde erklären, warum sich das so komisch ausdehnt, ja.
Genau, und die Sache ist die, dass diese, also viele dieser planetarischen Nebel sind ja, auch wenn sie rund ausschauen, nicht rund, sondern man sieht die aus einem anderen Winkel. Ja, so, das ist immer das Ding, viele dieser Nebel schauen eigentlich sehr ähnlich aus, nämlich so sanduhrförmig fast, wenn du dir das vorstellen kannst. Ja. Die nur ein kleiner Prozentsatz, irgendwie, weiß ich nicht genau, 10-20% oder irgendwie so, sind sphärisch, sind rund. Mhm. Und die meisten sind eben nicht rund und deswegen vermutlich, weil da ein zweiter Stern dabei ist, der dafür sorgt, dass sich um den sterbenden Stern da eine Art Scheibe ansammelt. Ja, das sammelt sich am Äquator, also er hat quasi so einen Fettring um sich herum, am Bauch. Am Äquator dieses Sterns entsteht da so eine Akkretionsscheibe, wo Material quasi rundherum sich ansammelt. Mhm. Und die,
also, was er praktisch dann durch seine Masse,
die Explosion.
Durch seine Masse irgendwie wie so eine Schleppe hinter sich herzieht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
So in die Richtung. Also wie eine Schleppe, die so Hula-Hoop-Reifen rundherum, na, so irgendwie. Und die Sterne drehen sich auch, ne? Also da ist, und bewegen sich. Genau. Da ist immer alles irgendwie rund, ja. Und wenn jetzt diese beiden Sterne einander quasi umkreisen, dann ist das die Ebene des Doppelsternsystems eigentlich, ja. Und da sammelt sich das Material an und das verhindert diese Explosion, oder beziehungsweise, nein, es verhindert die Explosion nicht, aber es verhindert, dass da quasi genau entlang dieser Äquatorebene, wo da irgendwie sich das Material rundherum angesammelt hat, verhindert, dass da das Material entweicht, sondern das entweicht nach oben und nach unten.
Mhm.
Und dann hat's diese Doppelkelch-Sanduhr-artige Form. Man nennt das bipolar. Bipolarer Nebel.
Polare Nebel.
Und so schauen eigentlich die meisten aus. Und man sieht auch einige,
wow,
was ich so von oben.
Ich habe gerade den Ameisennebel gefunden. Das ist ja spektakulär.
Ameisennebel?
Ja.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Echt nicht? Das
muss ich auch mal googeln.
MZ3 heißt der. Mhm.
Oh,
wow.
Sieht man auch, warum er so heißt. Ja. Ja. Genau, da gibt es auch viele, aber wo man sie wirklich so von der Seite sieht.
Ja,
die,
ja, gibt's, und
auch
das einen, sieht halt genauso aus, sieht genauso aus, wie du es beschrieben hast gerade. Ne?
Mhm.
Also das kann in der Mitte nicht weg, also geht es nach oben, unten. In dem Fall rechts, links.
Genau, du hast dann so zwei Blasen, die irgendwie aneinander, in der Mitte aneinander dranhängen oder miteinander verbunden sind, dort, wo der Stern ist, der sterbende Stern, ja. Mhm. Oder wo dieses Sternpaar in den meisten Fällen ist, ja. Da gibt es den Butterfly Nebula, gibt es auch, der schaut sehr ähnlich aus.
Boah, ist der schön. Boah.
Geilomat, oder?
Ja, das sind so, weißt du, das sind so die Sachen, die sehen halt so aus, wie vor 30 Jahren in Star Trek sie sich das vorgestellt haben. Und dann guckst du in den Himmel und dann sieht es wirklich so aus.
Ja.
Das ist schon.
Das ist schon krass, ja.
Ja.
Wow. Also das ist, also diesen Ameisennebel, den habe ich noch nie gesehen. Den muss ich mir jetzt nochmal nachher, glaube ich, genauer anschauen. Der schaut auch ziemlich cool aus. Und was man da auch ganz gut sieht, der Ringnebel, ne? Der Ringnebel ist auch ein gutes Beispiel. Der ist jetzt die gleiche Form. Aber da schauen wir quasi von oben drauf. Und darum sieht der aus wie ein Ring. Ja? Und den südlichen Ringnebel zum Beispiel, zumindest. Da gibt's einen am Nordhimmel und einen am Südhimmel. Naja, gut, gibt's mehrere, die ringförmig ausschauen, aber die halt Ringnebel auch heißen. Und den südlichen Ringnebel, den hat ja auch, das James Webb fotografiert vor kurzem. Ja, naja, aber das sind diese Dinge, die schauen, viele davon schauen so aus, so doppelt, so flügelartig oder sanduhrartig. Und je nachdem, in welchem Winkel man eben drauf schaut, sieht man dann halt was anderes, weil man hat ja nicht die 3D-Information normalerweise.
Das okay, ist das jetzt, Ding, ja. Jetzt kapiere ich langsam, wie das gemeint ist, ja, okay.
Und das, was auch cool ist und auch, was man auch beim Ringnebel sehr gut sieht, ist die Farbverteilung, ne?
Ja.
Man sieht ja die verschiedenen Farben. Und das ist, also Farben sind immer eigentlich, immer, wahrscheinlich, fast immer, sage ich jetzt mal.
So in der Regel, sind Farben.
Zwei Dinge, nämlich erstens Temperatur. Mhm. Etwas, was heißer ist, leuchtet in einer anderen Farbe als etwas, was weniger heiß ist. Mhm. Und Zusammensetzung, Material. Ja. Verschiedene Materialien, verschiedene chemische Elemente leuchten in unterschiedlichen Farben, wenn sie von irgendetwas wie einem sterbenden, dahinsiechenden Stern zum Leuchten angeregt werden, ja, zum Beispiel. Also man sieht da diese Farben, die je nachdem, wo das Material ist, angeleuchtet werden und quasi stärker zum Leuchten angeregt werden oder schwächer. Oder eben ein anderes Element wird da bei der Temperatur zum Leuchten angeregt. Mhm. Ja. Und da hast du dann halt meistens Sauerstoff, das ist dann immer so grün-bläulich, ganz klassisch. Und Wasserstoff ist meistens dann irgendwie so rötlich und Stickstoff auch rötlich. Und
sind die Farben, die wir sehen, die echten Farben oder ist das irgendwie nachbearbeitet, damit wir verstehen, was wir sehen?
Das kommt sehr auf das Bild an.
Okay.
Also bei dem Ringnebel zum Beispiel, das ist ein Hubble-Bild. Wenn es Hubble-Weltraumbilder sind, dann sind es meistens echte Farben. Okay. Auch nicht immer, weil das Hubble hat auch eine Infrarotkamera. Aber es sind beim Hubble oft die Farben, die auch wir sehen würden. Natürlich auch nur deshalb, weil das so lang belichtet ist, weil Klar. das halt das Licht so gesammelt ist und unsere Augen das, also wenn du jetzt da im Raumschiff sitzt und vor diesem Nebel stehst und ihn dir anschaust, dann wird er wahrscheinlich für deine Augen nie so super hell leuchten, ne? Weil um den Farbeindruck zu haben, musst du genug Licht haben, damit du das überhaupt sehen kannst.
Ja, ja. Ist ja aus der normalen Fotografie hier unten auf der Erde ja im Grunde der gleiche Effekt.
Aber es sind oft schon die Farben, ja? Also das Zeug leuchtet wirklich in den Farben, in denen die da auf den Bildern abgebildet sind, aber halt auch nicht immer, je nachdem.
Ich sehe gerade beim Katzenaugennebel, das Ding ist 1786 von Herschel entdeckt worden.
Ja, und der hat sehr, 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 sehr viel so Sachen entdeckt.
Ja, den hatten wir auch schon mal, ne? Ja,
ja. Der hat auch den Uranus entdeckt.
Ja, okay, den Uranus. Das ist halt ein verdammter Planet und der ist hier um die Ecke. Aber woher wusste Herschel, dass es sich um einen Nebel handelt? Oder hat er nur was leuchten sehen?
Herschel hat ja auch den Namen sich ausgedacht. Herschel haben wir den Namen zu verdanken. Planetarischer Nebel. Mhm. Planetarischer Nebel hat nichts mit einem explodierenden Stern zu tun. Warum heißt das Ding planetarischer Nebel? Weil Herschel keine Ahnung hatte, was das ist. Und weil Herschel gesagt hat, oh, da ist ein kleines, rundes, grünbläuliches Ding. Das sieht genauso aus wie Uranus, der Planet, den ich entdeckt habe. Also nein, Herschel war wahrscheinlich ein netter Kerl. Also er hat es nicht so blöd gesagt. Aber ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er seine Entdeckung von Uranus da irgendwie noch fördern und rausbringen wollte. Das hat er wahrscheinlich nicht nötig gehabt, aber er hat es planetarischer Nebel genannt, weil es ihn an Uranus erinnert hat.
Also praktisch ein nebulöses planetarisches Phänomen.
Ja, nicht einmal, also ich weiß gar nicht, ob Herschel da jetzt irgendwie Erklärungsversuche angestellt hat, weiß ich gar nicht. Also der hat bestimmt nicht gewusst, was das ist, weil man wusste ja damals noch nicht einmal, was Sterne sind oder woraus Sterne bestehen.
Stimmt, ja.
Und geschweige denn, was mit ihnen passiert. Vielleicht hat er sich schon gedacht, er hat sich wahrscheinlich nicht einmal gedacht, dass das jetzt eine Scheibe ist, aus der mal Planeten entstehen. Nein, das hat er sich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ich habe keine Ahnung, was er sich gedacht hat.
Aber schon auf die Idee zu kommen, das Nebel zu nennen?
Naja, Nebel war einfach, weil man schon gesehen hat, dass das kein Punkt ist. Das okay. ist kein Stern. Weil Sterne sind ja auch mit Teleskop immer nur Punkte auflösbar. Und man hat gesehen, dass das ein ausgedehntes Objekt ist. Er hat wahrscheinlich sogar gesehen, dass das quasi in der Mitte ein bisschen weniger hell ist als am Rand. Mhm. Das hat man wahrscheinlich auch schon gesehen in den Teleskopen damals. Aber er hat sicher nicht irgendwie da, also Nebel an sich, er hat jetzt sicher nicht irgendwie die Zusammensetzung schon da Gedanken daran gehabt, sagen wir es mal so, was das sein könnte, woraus das bestehen könnte, dass das irgendwie mit einem explodierten Stern zu tun haben könnte, das sicher nicht, ja. Aber es ist immer, wenn man sich in einem kleinen Teleskop anschaut, man sieht halt hauptsächlich die Farbe, man sieht so ein bisschen den Wasserstoff und den Sauerstoff, sieht man sehr gut, das heißt, es hat so eine blau-grünliche Färbung, ja, also so ein kleines ringartiges Ding, darum heißt es ja auch Ringnebel zum Beispiel jetzt in dem Fall. Und das eben so, ja, fast sphärisch wie ein Planet, auch von der Größe her, also von der scheinbaren Größe am Himmel her, sind diese Nebel ungefähr so groß wie jetzt die großen Gasplaneten am Himmel aussehen. Ja. Also von daher Farbe, scheinbare Größe und so. Und aber damals hat man einfach alles Nebel genannt, was einfach nicht punktförmig war. Mhm. Und alles, was kein Stern ist, ist ein Nebel. Zum Beispiel auch die Andromeda-Galaxie. Galaxien heißen auch Nebel. Ganz was anderes. Milliarden von Sternen. Ding schaut aber einfach auch nebelig, wolkig aus am Himmel. Mhm. Also, ja. Und in Wirklichkeit sind die Dinger natürlich groß, ja. Die sind Lichtjahre groß. Also, das ist.
Ja, was haben die denn für eine Ausdehnung so genau?
Das da ab. Na, das kommt darauf an, wie alt sie sind. Also die dehnen aus, mehr und mehr und mehr. Und aber so schätzumativ ein paar Lichtjahre. Mhm. Ich glaube, der Ringnebel ist eben ein Lichtjahr groß. Der Katzenaugen wird wahrscheinlich auch so ein Lichtjahr sein oder zwei. Also kommt auch darauf an, was man hernimmt. Ja? Eben, was wir gesagt haben, das, was man da in der Mitte sieht, diese spiralförmige Struktur, das ist ja nur das Zentrum. Das Ding ist noch viel, viel, viel ausgedehnter. Ja.
Nur das leuchtet dann halt nicht mehr, das so ganz weit draußen. Nicht mehr so. Ja.
Genau. Es ist ja, und das Coole auch an diesem Zentrum ist ja, dass dieser Jet, der diese spiralförmige Struktur verursacht, ja, da ist wirklich das, da kommt quasi das Material aus dem sterbenden Stern so nach oben und nach unten raus und durch die Anwesenheit des Nachbarsterns, also dass die bewegen sich umeinander, ja, kommt es zu so einer, das fällt mir das Wort nicht ein, Präzision, ja, das, was ein Kreisel macht, was auch die Erde macht, ja, was die Erdachse macht, dieses Taumeln, ja. Und das ist genau das gleiche Phänomen, das heißt, du siehst dann, wie dieser Jet da quasi sein Zeug rausschleudert und quasi immer so spiralförmig hin und her wackelt. Und man hat gesehen, oder man sieht es jetzt in dem Bild, also ich glaube jetzt so nur
auf optisch welchen Nebel guckst
sieht
du
man es nicht so genau, aber auf den Katzenaugennebel.
Okay.
Ja. Mhm. Man sieht es, glaube ich, nicht so genau, aber das Ding, also sie haben herausgefunden, dass das beste 3D-Modell, das 3D-Modell, das am besten passt zu den Beobachtungen, ist, dass dieser Jet quasi noch keine ganze Runde vollendet hat. Das heißt, das ist noch recht jung. Das ist wirklich gerade passiert.
für so Leute wie mich, das Ding ist dermaßen groß, dass es Tausende von Jahren braucht, sich einmal um seine eigene Achse zu drehen.
Ja, aber das Ding ist ja, das Ganze ist ungefähr, der Zentralbereich ist wahrscheinlich weniger als 1000 Jahre alt, ja?
Okay.
Ja, also das ist, ich weiß schon, ne, wenn man sagt,
das heißt, vor 1000 Jahren haben die das Ding nicht jung. Vor 1000 Jahren haben die das Ding gar nicht am Himmel sehen können.
Vor 1000 Jahren hätte das Ding anders ausgeschaut. Da wäre es wahrscheinlich eher noch rund gewesen. Man sieht das, was davor passiert ist, ja auch noch außen rundherum als diese eher konzentrisch zwiebelschaligen Kreise, die da rundherum zu sehen sind. Ja, wenn man so ein bisschen weiter rausschaut, man sieht es auf dem Bild vom Zentrum eh auch schon, ganz so am Rand sieht man schon diese Ringe, diese Schalen. Ja, und die sind weiter draußen auch noch. Ja. Mhm. Und die haben schon vor einigen 10.000 Jahren oder so begonnen. Ja, also das heißt, das Ding hat vor 1000 oder vor ein paar tausend Jahren schon auch nebelig ausgesehen. Das war dann eher rund und da hat man gerade quasi da gerade diese die ersten Pulsationen dieses Sterns quasi gesehen, wo er schon jede Menge Material verloren hat und das dann doch noch in mehr so ringförmigen, kugelförmigen Schalen von sich geworfen hat. Ja. Und jetzt, dieser Zentralbereich mit diesem Jet, dass dieses Spiralige, das ist irgendwie so ungefähr 1000 Jahre alt.
Ah, okay. Ja.
Oder knapp 1000 Jahre alt.
Wie lange wird das noch so aussehen? Also irgendwann hört das ja dann wieder auf, ne?
Ja, naja, irgendwann ist quasi ist es so weit, dass dann der Kern von dem Stern wirklich auch in sich zusammenfällt und diesen weißen Zwerg bildet. Also jetzt ist es so, dass dieser Kern von diesem Stern quasi schon ziemlich exposed ist. Ja, also der ist schon ziemlich ausgezogen. Der hat schon alle seine äußeren ja. Schalen, die da rundherum waren, die sind schon ziemlich abgestoßen. Das heißt, der ist eigentlich schon, er hat sich schon allem entledigt, dem er sich entledigen hat können, mehr oder weniger. Und jetzt ist dieser noch super heiße Sternkern ist quasi noch da und der fällt jetzt gerade oder hat gerade begonnen, mehr oder weniger in sich zusammen zu fallen und wird dann zu dem weißen Zwerg. Und dann ist natürlich, dann bewegen sich diese Schalen weiter nach außen und auch das spiralige Material im Zentrum wird sich natürlich nach außen weiter bewegen. Ich meine, das fetzt mit, ich weiß nicht wie vielen, einigen hunderten Kilometern pro Sekunde da nach außen, das Material, ja.
Ja.
Das ändert sich schnell. Und diese Dinge sind auch nur, diese Nebel im Allgemeinen auch nur irgendwie so ein paar tausend Jahre zu sehen, ja. Also vielleicht 10.000, vielleicht sogar 20.000 Jahre, wie auch immer, ja? Aber die verblassen dann. Weil sich ja das ganze Zeug ausdehnt, nach außen bewegt und dadurch immer dünner und dünner wird und immer weniger hell leuchtet und dann irgendwann nicht mehr zu sehen ist, ja.
Jetzt ist ja eins der spektakulärsten Dinge, die Nebel heißen, der Pferdekopfnebel. Ist das, ja, das auch ist ein solcher Nebel oder ist das was völlig anderes?
Ganz was anderes. Das ist
ja ganz anders.
Der Pferdekopfnebel ist eigentlich genau auch zeitmäßig anders. Das ist ein Nebel, aus dem junge Sterne entstehen. Also das ist eine Sternengeburtsstätte. Das ist der Ding Grund, ist warum der so dunkel ist.
Größer als so ein Katzenaugennebel, ne?
Ja, der Pferdekopfnebel ist größer. Also der Pferdekopfnebel ist schon eher klein. Der ist ja auch nur ein kleiner Teil von einem viel 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 größeren Nebel. Du hast der Hintergrund, der das helle Rote, Hintergrund, ne? Genau. Der gehört ja auch zu dem umgebenden Nebel. Der Nebel. Also in den meisten Fällen bedeutet Nebel eine hauptsächlich Wasserstoff-Gaswolke, die da im Weltraum abhängt. Und das ist der Fall bei diesem Orion-Nebel. Eigentlich heißt es Molekülwolke, Orion-Molekülwolkenkomplex. Das ist ja ein Riesengebiet, wo wir quasi nur kleine Teile davon sehen können, weil dort gerade neue Sterne entstanden sind, die sich schon quasi, die ihre Umgebung freigefegt haben, damit man sie überhaupt leuchten sehen kann. Ja? Und das ist auch das, was man hinterm Pferdekopfnebel sieht. Da haben wir quasi das Glück von unserer Position her, dass wir ein dunkles Stück, ein dichtes Stück Wolke vorm helleren, von jungen Sternen angeleuchteten Hintergrund sehen. Ja. Also da sind an anderen Stellen im Nebel Sterne entstanden, die leuchten raus und leuchten quasi da die Umgebung an und man sieht die helle, angeleuchtete Umgebung im Hintergrund. Ja, der Pferdekopf ist die dunkle Dichte der Wolkenkern,
okay, das heißt,
der noch
der
da ist.
Der Pferdekopf ist nicht nichts, sondern der ist viel mehr als der Rest.
Richtig.
Ah, okay.
Genau, okay. Genau, so ist es. Genau. Und das ist oft so bei dunklen Stellen am Himmel. Ja? Also jetzt nicht bei den einfach nur so dunklen Stellen, weil dann irgendwie wirklich nichts ist. Also der Nachthimmel ist jetzt nicht voller dunkler Wolken. Nein, nein, keine Angst. Das hört sich ein bisschen bedrohlich an. Aber wenn etwas, zum Beispiel bei der Milchstraße sieht man das sehr gut, ja. Wenn du dir die Milchstraße vorstellst und dann, das ist ja kein durchgehend helles Band am Himmel, sondern das hat immer wieder so dunkle Flecken und vor allem in der Mitte, so richtig im zentral der, in der Scheibe, ja, da, das sind die dunklen Staubansammlungen, wo man nicht durchsieht. Da sind dahinter noch viel mehr Sterne.
Okay.
Aber wenn man jetzt in Richtung Milchstraße schaut, wenn man das Glück hat und irgendwo ist, wo es noch dunkel ist und man die Milchstraße noch sehen kann, diese dunklen Stränge, die sich da quasi durchziehen, da ist jetzt nicht nix, sondern da ist viel mehr und zwar im Weg. Ne? Und da sieht man die ganzen Sterne nicht mehr. Weil sich dieser Staub quasi da verklumpt, ja, der Staub klumpt mehr zusammen als anderes Material.
Ja, ist wie bei mir hinten in der
Weiß
Ecke.
Weiß man ja, genau. Weiß man vom Lurch, den man im Zimmer hat. Da habe ich ja letztens
Lurch,
mit Freunden drüber geredet.
Lurch.
Genau, wir nennen das Lurch, ja.
Super.
Der Sternenlurch. Das Staubhäschen, oder wie nennt ihr das?
Also ich nenne es NATO-Maus. Wollmäuse gibt es auch, Staubmäuse. Aber ich finde ja. NATO-Mäuse irgendwie das Witzigste, das war früher, als es noch Wehrdienst gab und ganz viele Kasernen und so. Da gab es dann Kasernen, die, zumindest ist das, wurde mir das so kolportiert, dass der Name sich so gebildet hat, gab es halt Kasernenbereiche, die nur für Übungen und sowas genutzt wurden, aber ansonsten halt einfach brach gelegen haben. Und wenn dann da mal Soldatinnen reingekommen sind, lagen halt überall diese Staubmäuse in der Ecke und darum wurden sie NATO-Mäuse genannt, weil das halt nur in NATO-Übungen oder im Ernstfall benutzt worden ist.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also
es klingt so ein bisschen nach Urban Legend, oder? Aber ja, kann schon sein. Ja, auf Englisch heißt es die Dust Bunnies, also die Häschen.
Das ist doch nett.
Das ist süß.
Deutsch, ja. Deutsche direkt wieder so, ah, oh, Militär.
Ja, und Österreicher, Lurch.
Lurch. Genau, Lurch.
Überhaupt irgendwie schieres Wort, ja. Naja, aber genau, so ist das mit dem Staub da draußen. Also es gibt Nebel aller möglichen Kategorie und Art und Sorte. Und die heißen nämlich alle Nebel, eben genau aus der Zeit, wo Leute zum ersten Mal durch Teleskope geschaut haben und die gesehen haben und sich gedacht haben, ah, nicht alles, was da irgendwie leuchtet und mit freiem Auge ein Punkt ist, ist ein Stern, sondern da gibt es auch irgendwie, ja, ausgedehntere Dinge, hellere, größere Bereiche. Und nennen wir sie mal Nebel, weil wir keinen blassen Schimmer haben, was sie sind. Aber mittlerweile wissen wir schon sehr viel. Alles nur durchs genaue Schauen, ja? Das ist schon auch
faszinierend. Natürlich wissen wir nie genug, aber.
Nein.
Wissen wir genug, um im Alltag zu bestehen, sozusagen?
Wie meinst du das jetzt genau? Anders, also, über die Staubmäuse?
Ja, genau. Also was wissen wir nicht über die Dinger? Was bleibt uns verborgen und was wir eigentlich unbedingt wissen wollen würden?
Jetzt auf den Weltraum bezogen.
Auf die Nebel bezogen.
Naja, ich meine von den Dingen, die man gut sehen kann, wie zum Beispiel diese explodierten Sterne, die sieht man ja glücklicherweise sehr gut. Da man weiß immer so grob mehr oder weniger schon halbwegs ziemlich gut, was da passiert und wie sie funktionieren. Aber sobald du dir ja da irgendwo ins Detail gehst, merkst du, ups, nein, passt nicht mehr. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es da noch so große Geheimnisse gibt von wegen, was ist das überhaupt?
Okay.
Sondern es ist mehr so, so ist es.
Mhm.
Und dann schaust du es dir genauer an und merkst, nein, nicht ganz.
Okay,
doch nicht.
Ist wie Physik auch. Newton funktioniert ganz toll. Mit der Relativitätstheorie kriegen wir das auch irgendwie noch hin. Und je kleiner wir auf die Skala oder je kleiner die Skala wird, desto ja, mystischer wird eigentlich, was wir da tun. Ne?
Ja, oder eben dann auch auf der anderen Seite die Dinge zu verbinden. Ne?
Also
ja. Ja, aber im Grunde ist es so, dass wir ja eigentlich jetzt mal so die richtig großen Mysterien, was die dunkle Materie, dunkle Energie und so weiter, ausgenommen, dass wir eigentlich schon ein ziemlich gutes Verständnis haben von dem, was da draußen passiert. Und ich meine, Entschuldigung, wir können vorhersagen, was in 5 Milliarden Jahren mit der Sonne passieren wird.
Passiert überhaupt noch irgendwas Unerwartetes im Universum? Kannst du dich daran erinnern, dass es irgendwie mal eine Nachricht gab, so, oh, eigentlich haben wir nicht die leiseste Ahnung, was das da ist. Also abgesehen vielleicht von Oumuamua. diesem Raumschiff.
Das war ein Raumschiff, das, genau, das wissen wir.
Das, ja, genau, das weiß ja jeder. Ja, es gibt zwar einzelne Himmelsmechaniker, die das leugnen, aber mei.
Ja, ja, na, die sollen mal die Klappe halten. Die reden eh zu viel, diese Himmelsmechaniker. Naja, ich weiß nicht. Also es passieren immer wieder so Unerwartetes. Naja, also so in der, wie soll ich sagen, in der Skala so unerwartet. Ja? Also es war, passieren dann immer wieder Dinge,
ach so, so
wo man nicht damit gerechnet hat. Das ist jetzt größer.
Ein schwarzes Loch haben wir nicht erwartet. So,
so okay, irgendwie, genau, ja. Und dann findet man, keine Ahnung, ja, Galaxien im frühen Universum. Oh, die sind aber schon riesig. Das ist ja seltsam oder so irgendwie. Also, dass man, das ist mehr so etwas, was man in der Größenordnung oder in der extremen Art und Weise nicht erwartet hat. Ja. Sowas findet man natürlich immer wieder. Also, was auch sehr unerwartet wäre, was jetzt auch gerade wieder wie immer in regelmäßigen Abständen durch die Medien geistert, ist, wenn Peter Goize, unser Lieblingsstern, tatsächlich schon explodiert ist oder jetzt gerade explodiert oder ja, so.
Das wäre geil.
Ja, ich meine, das wäre natürlich extrem geil, aber es ist immer, es kommt immer sofort wieder, ist der nicht wirklich schon explodiert? Könnte es nicht doch sein? Und dann wird er wieder mal irgendwie eine tausendstel Magnitude heller oder dünkler und alle gehen gleich so, wow, jetzt ist es soweit. Also wenn der explodiert, das wäre unerwartet. Aber wir würden natürlich wissen, was es ist, ne?
Ja.
Es ist nicht unerwartet im Sinne von, wow, keine Ahnung.
Peter Goize twittert auch noch, das heißt, alles ist in Ordnung.
Ja, genau. Das ist immer, ja, ja. Da kann man es nämlich live sehen, den Zustand, gell? Über Twitter, da machen die 700 Lichtjahre oder wie weit sie dann wirklich weg ist, nix.
142% der durchschnittlichen Helligkeit hat sie gerade.
Jetzt ist sie gerade wieder voll hell, ja. Also hat sie gerade wieder, es hat sich gerade irgendwie eine Staubwolke vielleicht wieder gelichtet und es ist heller oder es ist gerade dabei, wieder mal so eine Blase an Material gerade auszustoßen.
Ja, tatsächlich, man
sieht. Dass sie dann in ein paar Monaten kann es dann sein, dass sie wieder dunkler ist als erwartet, weil halt das dann zu Staub kondensiert und das Licht blockiert und so geht das dann immer weiter.
Ja, im April waren es 156%, zwischendurch dann auch mal 120. 110, ja, ja,
ja. Ich meine, dieses Ding ist so groß wie die Umlaufbahn vom Jupiter, ja? Und das ist halt dann, das Material, das da draußen ist, ist zwar noch Teil des Sterns, das ist quasi schon kontinuierlich Sternmaterial, aber das wird immer dünner und dünner und ist natürlich auch immer weniger und weniger stark an den Stern gebunden, ja? Das heißt, das wobbelt schon ziemlich, ziemlich locker, ziemlich lose da so hin und her und raus und rein und pulsiert, ja. Und das schaut auch immer ein bisschen anders aus, wenn man ihn beobachtet, natürlich dementsprechend. Und ist ja schon, ist quasi so kurz davor zu einem, naja, nein, der wird nicht zu einem planetarischen Nebel. Der wird zu ein bisschen anderer Art von Nebel, aber fast. Also er ist auch gerade dabei, schon Material loszuwerden. Er wird dann natürlich in einer Supernova explodieren. Also eine plötzlichere und sehr, sehr, sehr viel energiereichere Explosion als die bei normalen Sternen.
Es wär schon geil, wenn, ne? Also wäre schon geil.
Ich meine, du musst
also
dir vorstellen,
das Ding jetzt einfach uns mal um die Ohren fliegen, also ich fände es ziemlich geil.
Das Problem Ding ist so hell wie der Vollmond,
ja,
wenn es explodiert.
Ja, 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 wie das ist cool,
so
ist krass.
Das? Aber du siehst dann halt die anderen Sterne auch nicht mehr, das wäre schon, also wir hätten
ja,
dann irgendwie.
Mei, muss man halt mal durch. Ja.
Muss man halt mal durch. Aber dann werden
Musks
halt irgendwie
Kack-Satelliten
so
machen auch, dass wir nichts mehr sehen. Also.
Genau, und da sind auch manche Leute sehr begeistert, nur damit wir wieder ein paar böse E-Mails bekommen. Ja. Na, das wäre schon super. Na, vor allem, also es war ja, weiß jetzt gar nicht, waren die letzte 300 Jahre oder mehr?
Man?
400 Jahre, keine Ahnung, die letzte Supernova in der Milchstraße. Oh. Alle Supernova-Explosionen, von denen wir quasi wissen, teleskopmäßig wissen, also die wir wirklich mit Teleskopen beobachtet haben, die waren ja alle außerhalb der Milchstraße.
Ja.
Das hat man auch nicht so recht am Schirm, wie weit der Scheiß weg ist. Die waren alle in anderen Galaxien, ja, diese Supernova-Explosionen. Und jetzt passiert so etwas, also jetzt, ne? Jetzt, das astronomisch, ja. Hurra, ja, in
genau
100.000 Jahren. Da passiert sowas endlich mal irgendwie nicht nur in der Milchstraße, sondern ein paar hundert Lichtjahre. Das ist wirklich Vorgarten, nicht einmal Vorgarten, das ist quasi auf unserem Fensterbrett, wenn man beim Fenster rausschaut. Ja.
Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber trotzdem nochmal die Frage, wenn das Ding wirklich explodiert und es so hell ist wie der Vollmond, ist es auch so groß wie der Vollmond?
Nein. Nee,
ne? Das ist einfach nur ein sehr, sehr heller Punkt da hinten irgendwo. Ne?
Genau, das ist nicht so groß, nein, es ist, ein Punkt, es ist immer noch ein kleiner Punkt, aber es ist die Helligkeit des Vollmonds quasi auf einen Punkt konzentriert.
Ja.
So, das ist mehr oder weniger.
Das ist wie so ein Suchscheinwerfer, der dann über die Erde streift.
Ja, mehr oder weniger. Ja, es ist schon, also es kann auch sein, dass es nur halb so hell ist wie der Vollmond. Also, was die größenordnungsmäßig mehr oder weniger so ganz, ganz genau vorhersagen kann man es natürlich auch nicht. Es kommt ja auch darauf an, ne? Bei so einer Explosion passieren viele, viele verschiedene Dinge. Also, so richtig genau vorhersagen kann man das auch nicht. Aber.
Wir drücken weiter die Daumen.
Wir drücken die Daumen, genau. Wer weiß, morgen Abend, boom. Das wäre super, wenn er jetzt, wenn er explodieren würde, jetzt in der Zeit zwischen für uns jetzt und für euch jetzt. Also quasi, wenn wir das, während wir das aufnehmen und du das dann
veröffentlichst. Das wäre natürlich total geil.
Das wäre obergeil.
Wobei wir dann nochmal eine Beta-Götze Sondersendung machen müssen.
Da müsste man nochmal eine, ja genau. Da müsste ich mich nochmal einlesen und wahrscheinlich wieder einige meiner Meinungen revidieren. So, war doch anders.
Einige der abfälligen Meinungen über Beta-Götze, die alte Diva.
Genau. Ja, voll. Aber solange sie noch twittert, habe ich da vollstes Vertrauen. Ist alles in Ordnung.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.